Ja, vielen Dank für diese Vorschusslorbeeren. Ist mir schwierig, wenn das Level direkt so auf fast unerreichbar oben hängt, da auch hinzukommen. Also das ist, aber gut, ich werde es versuchen. Ja. ja, ich weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist, so im Vorfeld jetzt die Lobpreiszeit und das, was schon gesprochen wurde und alles das, ob das euch schon berührt hat irgendwie. Ich möchte euch ganz bewusst diese Frage stellen, weil ich erinnere mich an die Zeit zurück, als ich noch kein Christ war, als ich noch nicht Jesus kannte, so wie ich das heute tue. Und ich war in einer Veranstaltung, Gottesdienst, so ähnlich wie das. Und ich saß auch so in irgendeiner Reihe auf dem Stuhl, genauso wie du oder sie jetzt. Und dann begann die Musik. Und ich spürte auf einmal in meinem Herz, das habe ich noch nie gehört. Ich war früher ein ganz intensiver Musikliebhaber. Ich war jedes Wochenende auf Konzerten und habe exzellente Musiker spielen und singen hören. Die waren auch gut, das ist gar keine Frage hier in diesem Gottesdienst. Aber es war jetzt nicht so dieses tolle, die Musik, die mich da angesprochen hat, sondern ich spürte und hörte da was heraus, was ich noch nie vorher gehört hatte. Und da war ich schon abgeholt. In dem Moment dachte ich, was bewegt mich da? Ich konnte es nicht zuordnen. Ja. Und dann irgendwann nach kam die Predigt und dann sprach dieser Mann, wer diesen Jesus kennenlernen will, wer da was gehört hat, der soll die Hand heben. Und ich habe sie hochgerissen und ich bin nach vorne gelaufen, ganz schnell, weil der gesagt hat, kommt nach vorne. Und ich bin nach vorne gerannt und habe gesagt, diesen Jesus, von dem ich eben was gehört habe, den will ich kennenlernen. Und das war auch so. Ich habe ihn kennengelernt. Heute stehe ich hier. Ja, das war so die Einleitung, warum. Ich habe etwas gehört und gespürt damals. Und das ist mein Thema heute. Auf wen hörst du in dieser Zeit? Und das ist so wichtig. Und wenn wir die Menschheitsgeschichte uns angucken, so die vergangenen Jahrtausende, kann man ja wirklich sagen, es gab es gab keine Zeit jemals zuvor, in der wir so viel Stimmen und so viele Eindrücke gleichzeitig hören, empfinden, erleben, reingedrückt kriegen, auf allen Kanälen, sei es Fernseh, Radio, Internet, übers Handy, da geht es den ganzen Tag, bimmelt und dingelt irgendein Messenger und will uns irgendwas erzählen. Und das ist so intensiv und ich spüre es an mir selbst. Ich bin so herausgefordert, diese Stimmen, die mich ja beeinflussen wollen und die mich in irgendeine Richtung buxieren wollen, zu filtern, zu sagen, hallo, was von diesen tausenden und abertausenden Stimmen ist die, auf die ich zu hören habe. Klar, da kann man so im christlichen Rahmen sagen, hör doch auf Jesus. Das wäre so die Antwort, die dann käme und wir sagen, Amen, die Predigt ist zu Ende, alles klar, so mache ich das. Ja, ja, stimmt, aber wie sieht es in der Praxis aus? Wie sieht das aus? Wie lebe ich meinen Alltag und kann herausfiltern die Stimme, die für mich hilfreich ist und die irgendwie zielführend ist? Und um eine Grundlage zu legen, zu dem, von dem, was ich eben als Antwort gesagt habe, ja, hör auf Jesus, möchte ich uns etwas lesen. Und zwar handelt es sich um einen Jesus Christus, nicht um irgendeinen, sondern um den Sohn Gottes. Und ich lese uns die Stelle, Offenbarung Jesu Christi, die Gott ihm hat zuteil werden lassen, um seinen Knechten anzuzeigen, was in Bälde geschehen soll. Selig ist der Vorleser und selig sind die Hörer der Worte, der Weissagung und die das bewahren, was in ihr geschrieben steht. Denn die Zeit der Erfüllung ist nahe. Und dieser Jesus, auf den, glaube ich, gilt es zu hören. Es ist ganz, ganz leicht eigentlich heutzutage zu erkennen, in welcher Zeit wir uns bewegen. Das, was da steht, das ist vor ca. 1920 Jahren geschrieben worden, ist also vermeintlich alt, aber ich glaube, es ist aktueller denn je. Und denn diese Zeit, die in der Erfüllung nahe ist, von der wir da lesen, da hat es früher viel Glauben für gebraucht, um das überhaupt nur ansatzweise verstehen zu können oder irgendwas damit anfangen zu können. Für uns heute stellt es sich anders dar. Wir machen den Fernseher an, wir gucken da rein, praktisch in die Erfüllung dieser Dinge, die wir in der Offenbarung lesen. Von dieser Offenbarung Jesu Christi, sie erfüllt sich vor unseren Augen. Und umso mehr, da wir wissen, dass viele Dinge, die dazu notwendig waren, dass wir sagen können, wir sind in dieser Zeit, die ganz wichtig waren, wie zum Beispiel, dass Israel als Staat wieder vorhanden ist, als Nation, ja, und so weiter. Und diese Dinge, die sind erfüllt, ja. Und deswegen glaube ich, umso mehr ist es wichtig, dass wir bereit sind, das zu hören. In der Offenbarung, Kapitel 2 und 3, da wird siebenmal, das finde ich sehr wichtig, siebenmal, allein in diesen zwei Kapiteln, in der Offenbarung kommt es hin raus noch öfters, dieser Vers wiederholt. Da sagt das Wort Gottes, wer Ohren hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Das ist aus diesen Sendschreiben an die Gemeinden. Aber dennoch glaube ich, weil es verschiedene Gemeinden sind, die verschiedene Ausrichtungen haben, verschiedene Problematiken in sich, die wir heute auch haben, und das den Gemeinden sagt, das steht nicht nur dieser Gemeinde, sondern den Gemeinden. Ich glaube, wir dürfen alles das, was da steht, hören, so wie es da steht. Wer Ohren hat, der höre. Und dieser Geist, von dem die Rede ist, ist der Geist Gottes. Wie viel mehr ist es wichtig, dahin zu hören, wenn es heißt, der Geist, der den Gemeinden sagt. Und das siebenfach erwähnt, später noch ein paar Mal. Und vielleicht ist es die Zeit, in der wir jetzt stehen, in der wir sagen müssen, hilf du mir, dass meine Ohren geschärft sind, dass sie nicht nur physikalisch hören, sondern das, was in meinem Ohr landet, das ist, was in meinem Herzen macht. Dass das, was ich höre, das ich spüre, das ist der Geist Gottes, der da in mein Ohr hineinflüstert. Klar können wir sagen, ja, du mit deinem Geist Gottes da, ja, ihr seid Pfingstler, klar, da muss man sowas sagen. Nein, ich glaube das nicht, denn dieses Wort, was da steht, das steht in der Bibel drin. Und diese Bibel ist keine Bibel der Pfingstler, sondern das ist das Wort Gottes, das Gültigkeit hat für den gesamten Leib Christi, für die ganze Menschheit. Danach richtet sich alles. Und deswegen glaube ich sehr wohl, dass wir das für uns in Anspruch nehmen dürfen. Und deswegen ist, glaube ich, aus Gottes Sicht das Ohr nicht nur physikalisch mit den Frequenzen, sondern das Ohr zu hören, was der Geist sagt, das ist für ihn von höchster Priorität. Klar, wir haben auch die Augen zum Sehen, ist auch wichtig. Wir haben Gefühle, wir haben den Geschmack, das Wort Gottes redet auch von Schmecken. Aber ich glaube, in dem Fall ist das Hören das Entscheidende. Und auch die gesamte Bibel spricht immer wieder vom Hören hin auf das, was Gott zu sagen hat. Von Anfang an bis zu unserer heutigen Zeit. Gott redet und wir dürfen hören. Klar, ich habe es vorhin schon gesagt, das sind ganz viele Stimmen, die auf uns einwirken wollen. Da sind natürlich jede Menge falsche Stimmen dabei, ganz klar, ja. In der heutigen Zeit mehr denn je. Da kommt jeder daher und meint, er hätte die Weisheit und die Wahrheit mit Löffeln gefressen. Die Wahrheit ist aber dann doch, dass es nicht alles wahr ist, sondern dass vieles dazu angetan ist, uns irgendwo hin zu buxieren, wo wir eigentlich gar nicht hinwollen. Ja. Deswegen, die richtige Stimme zu hören, die gibt Orientierung, sie führt hin zur Wahrheit und führt hin in die Freiheit, in eine Freiheit, nämlich das Wissen, ich bin auf Gottes Weg unterwegs. Und Johannes 8, Vers 31, B, sagen wir so der zweite Teil von diesem Vers, da sprach nun Jesus zu den Juden, die an ihn glaubten, wenn ihr bleiben werdet in meinem Wort, so seid ihr wahrhaftig meine Jünger. Damals gab es dieses Neue Testament so oder diesen Teil der Schrift gab es ja noch gar nicht. Das heißt, an dieser Stelle haben sie gehört. Sie haben das mit ihren Ohren vernommen, nicht nur mit dem Ohren da, sondern auch mit dem Herz. Das heißt, das, was Jesus sagt, wenn wir darin bleiben, wenn wir in seinem Wort bleiben, das zeichnet den Jünger aus. Das sind seine Nachfolger. Das sind die, die in seinen Fußstapfen ihm nachfolgen. Und ich glaube, das ist heute umso wichtiger, dass wir ganz gewiss sind, dass dieses Wort, das wir hören, das wir lesen, dass das uns beeinflusst, dass das Wort Gottes uns Richtung gibt, dass wir darin erkennen, wo ist unser Herr Jesus? Wo ist der unterwegs? Ja. Und wir erkennen nämlich auch in dem Moment, wenn wir in seinem Wort feststehen, wenn wir darin leben, wenn wir das aufnehmen, wenn wir das täglich, wenn es unsere Speise ist und diese ganzen Halbwahrheiten, diese vielen Stimmen, die verdrehen, die Wahrheit verbiegen, die an uns rumschrauben wollen, uns irgendwo hinlenken wollen, diese Halbwahrheiten, wenn die an dein Ohr kommen, dann passiert nämlich etwas. Du hast auf einmal in deinem Sinn, hallo, das Wort Gottes sagt was anderes. Und das ist eine große Kraft. Hebräer 2, Vers 1 steht, darum sollen wir desto mehr achten auf das Wort, das wir hören, damit wir nicht am Ziel vorbeitreiben. Und das ist das, was ich eben gesagt habe. Es wird so viel gedreht und geschraubt an dir und mit dem, was du hörst, dass es ganz schnell passiert, dass du an diesem Ziel vorbei buxiert wirst. Du läufst in die Irre. Ganz schlicht und ergreifend. Du läufst knapp dran vorbei, aber was passiert, wenn du am Ziel vorbeiläufst? Du läufst ja weiter, weil du das gar nicht merkst, dass du schon im Ziel hättest sein können. Du läufst in die Irre. Und das Wort Gottes leitet uns in Wahrheit, führt zur Freiheit, habe ich eben schon mal gesagt. Und die Wahrheit und Freiheit und das, wo es uns hinführt, ist ja hin zu Gott. Es ist ja hin zu Christus. Es ist ja hin, da wo Wahrheit, wo Leben und wo der Weg hin zu Gott ist. Und was für mich immer wieder ein Erkennungsmerkmal für das Reden Gottes ist und für das, was ich höre, das, was mich beeinflussen will, ist das Reden Gottes, seine Stimme, das, was von ihm kommt, hat eine besondere Eigenschaft. Es ist immer in Linie und immer synchron mit dem, was in seinem Wort steht, in diesem geschriebenen Wort. Es muss in Deckung sein mit seinem geschriebenen Wort. Wenn es nicht der Fall ist, wenn du merkst, das geht irgendwo in eine andere Richtung, was passiert dann? Es geht in die falsche Richtung, du kannst es abweisen. Wenn du das nicht beurteilen kannst, hast du ein großes Problem. Wie willst du beurteilen, ist das richtig, ist das falsch? Ich möchte euch ein kurzes Beispiel dazu nennen. Ich hatte ein Telefonat geführt, jetzt kürzlich, als es um diese Ehe für alle ging, habe ich in Berlin angerufen, habe dort bei einem Bundestagsabgeordneten angerufen und habe mit dem ein Gespräch gesucht. Erstaunlicherweise habe ich da jemanden erreicht und er hat sich enorm viel Zeit genommen für mich. Ich habe also eine Dreiviertelstunde mit dem telefoniert und es war wirklich ein gutes Gespräch. Er war sehr wortgewandt, war sehr gebildet, wusste exakt, worum es geht. Er kannte alle Daten, Fakten und alles. Und sagte mir auch, er ist auch ein gläubiger Christ. Und ich sagte, aha, sehr spannend so. Habe ich gesagt, dann lese ich Ihnen mal gerade aus der Bibel etwas vor. Habe ich dann gesagt, habe ich ihm ein paar paar Verse vorgelesen, die zur Ehe Bezug nehmen und Gottes Sicht darauf. Falls jemand nicht weiß, worum es da geht, Ehe für alle, das ist so diese Geschichte, dass das Homosexuelle heiraten dürfen und dass ja, letztendlich geht es darum, da hinaus, dass jeder mit jedem, egal wie, in welcher Konstellation zusammen sein darf, ja, dass es auf dem gleichen Stand ist wie die Ehe, die wir führen, so diese traditionelle christliche ungegenderte Ehe, so, ja, und er sagte dann zu mir, ja, das Wort Gottes ist eine Richtschnur, aber es hat sich ja so viel verändert in den letzten 2000 Jahren, so dass man das ja nicht mehr alles so nehmen kann. Aber es ist trotzdem, es ist wichtig, so. Außerdem fordert uns ja die Bibel auf, tolerant zu sein, sagte er dann zu mir. Und wenn man das so hört, denkt man, ja, irgendwie, dann habe ich dann nachgedacht, in dem Moment kurz gesagt, halt, Moment, habe ich ihm gesagt, tolerant zu sein. Ich weiß nicht, ob die Bibel uns wirklich auffordert, tolerant zu sein. Ich sage mal nein. Klar toleriere ich Lebensstile von anderen. Bleibt mir nichts anderes übrig, ja. Und ich verurteile auch keinen. Aber dennoch, die Bibel sagt ganz klar, dieser Jesus Christus ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und der Maßstab, den die Bibel vorgibt, ist der Maßstab, nach dem sich alles zu richten hat. Komme, was da wolle, ändern sich die Zeiten, wie sie wollen, ändern sich die Sprache, wie sie will, ändern sich die Kommunikationswege, wie sie wollen, ändern sich die Ideen, wie sie wollen. Die Menschen können noch so modern sein, wie sie wollen. Das Wort Gottes ist und bleibt der Maßstab für alles, was gesagt wird. Amen. So, und das habe ich ihm auch gesagt. Und er war ziemlich, ja, erstmal ein bisschen sprachlos, obwohl er eigentlich sehr gut und sehr viel gesprochen hatte. Und hat dann sich bedankt und hat dann gesagt, ja, es ist gut, dass ich ihm das gesagt habe und so weiter und so fort. Und er wird es weitergeben und so. Hat er dann nicht, aber gut. Sie haben dann trotzdem für diese Ehe für alle gestimmt. Aber ja, aber ich habe gedacht, trotzdem, es war wichtig, es so zu äußern. Ja, dankeschön. Ja, ich glaube, die Ehre gebührt Gott. Ich glaube, es ist wichtig, dass wir das, was wir gehört haben, was wir erkannt haben, dass wir uns nicht scheuen, überhaupt nicht, keinster Weise scheuen, die Wahrheit weiterzugeben. Weil wenn wir schweigen, wenn wir sagen, ich traue mich nicht, Schweigen ist immer eine stille Zustimmung. Das ist meine Erfahrung aus meinem Leben und ich glaube, das ist eine Wahrheit. Wenn wir schweigen, reden andere, ja. Und dann, wir machen praktisch, das ist nichts anderes wie, ich mache Platz für einen anderen Sprecher. Das ist Schweigen, aus meiner Sicht zumindest, ja. Und deswegen seid mutig in dem, was ihr tut. Wir ehren Gott damit, wenn wir seine Wahrheit verkündigen. Ja. Zum Hören, zurück zum Hören. Meine Schafe hören auf meine Stimme. Das steht in Johannes 10, 27 bis 28. Ich kenne sie und sie folgen mir und ich gebe ihnen das ewige Leben. Sie werden niemals verloren gehen und niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Kennt fast jeder diesen Vers? Ich möchte euch dazu eine kleine, ja, vielleicht Illustration geben. Es war früher so, schon zu der Zeit, als dieser Vers inspiriert wurde durch den Heiligen Geist. Da war es so, dass einzelne Schafherden, wenn sie zum Beispiel ins Winterquartier kamen, dann wurden viele Schafherden zusammengeführt. Und diese Schafherden waren ja einfach nur Schafe, ja, die hatten ja nicht, das eine hat ja keine roten Flecken und das andere Blauflecken oder sowas, sondern es waren einfach normale Schafe, sodass die ganzen vielen Schafe in einem riesen Haufen Pulk da standen. Aber die Hirten konnten total entspannt sein. Warum? Weil die Hirten genau wussten, wenn sie ihre Schafherde wiederholen, wenn sie wieder rausgeführt werden aus dem Quartier, sie werden nichts anderes tun müssen, sie stellen sich hin und rufen, kommt, mit ihrer Stimme, mit der Hirtenstimme. Und die Schafe, die diese Stimme kennen von diesem Hirten, die haben sich selbst raussortiert, die wussten genau, das ist ja meiner, zu dem will ich jetzt mal hingehen, der weiß, wo es lang geht. So. Und diese Schafe trennten sich von selbst und alle anderen Schafe taten gar nichts, die sind einfach stehen geblieben oder haben sich vielleicht sogar zurückgezogen, weil das eine fremde Stimme war. Und so war das ganz einfach, die Schafe des Hirten hörten die Stimme und sie folgten ihm nach. Und sie gingen nicht verloren, ganz klar, weil sie genau da gelandet sind, wo sie hingehören. Und das umso mehr, wenn wir diesen Christus, diesen Jesus kennen, so wie ich das auch schon gesagt habe, ich habe ihn kennengelernt, höre seine Stimme, ich kenne seine Stimme auch aus seinem Wort. Ich kann auch unterscheiden, wenn der Heilige Geist zu mir spricht, weil ich es geübt habe, darauf zu hören. Und ich kenne seine Stimme und ich weiß, wann er spricht. Wie redet Gott zu uns? Klar. Einen Teil habe ich schon genannt. Aber ich möchte erstmal dazu einen Vers lesen aus Hebräer 1, Vers 1. Denn ich finde es sehr wichtig, nochmal zu betonen, wessen Stimme wir hören. Nachdem Gott vielfältig und auf vielerlei Weise ehemals zu den Vätern geredet hat in den Propheten, hat er am Ende dieser Tage zu uns geredet im Sohn, den er zum Erben aller Dinge eingesetzt hat, durch den er auch die Welten gemacht hat. Markante Aussage. Da hadern viele Menschen mit und viele Religionen. Da hadern sehr viele Menschen mit. Warum? Da steht, nachdem Gott auf vielerlei Weise ehemals in Vätern geredet hat, in den Propheten. Nach Jesus kamen viele Propheten, die reklamiert haben, sie haben eine Wahrheit, sie haben ein neues Reden Gottes, weil das Alte nicht ausreichend war. Sie haben etwas Neues gehört. Heute mehr denn je, wir dürfen sagen, der Sohn ist in seinem Hause dem Diener übergeordnet. Was der Sohn zu sagen hat, das, was wir von ihm hören, das ist die Stimme, auf die es zu hören gilt. Nicht, was die Propheten sagen. Die Propheten, einschließlich der im Alten Testament, die waren Diener im Hause. Und die haben das sagt ja auch das Wort Gottes, die haben auch gesprochen, aber sie müssen sich dem unterordnen, was der Sohn zu sagen hat. Denn er ist auf einer anderen Beziehungsebene wie ein Prophet. Und das ist auch für uns wichtig, dass wir immer wieder auch uns dessen bewusst machen, das, was Gott in seinem Wort stehen hat. Das muss dem alles unterordnen. Ich bin ein totaler Fan auch davon, dass der Heilige Geist redet, dass es prophetisches Reden gibt. Aber es muss sich alles dem unterordnen, was der Sohn sagt. Ja. Selbst wenn ich euch etwas anderes sagen würde, was der Heilige Geist, es gibt ja prophetisches Reden, habe ich auch oft. Und ihr würdet hören, es ist was anderes als das, was der Sohn sagt. Stopp. Dann könnt ihr mir das selbst sagen. Sag, halt, das, was du sagst, ist nicht entsprechend dem, was im Wort ist. Es muss in Linie sein mit dem, was der Sohn sagt. Egal, wer sich aufmacht zu reden, es muss der Geist Gottes sein, der auch durch den Sohn gesprochen hat. Dennoch, bei allem, es gibt direktes Reden des Heiligen Geistes. Das wird ja oft heute so, belächelt oder viele lehnen es auch ab. Ja, ganz klar, weiß ich. Aber ich möchte euch zur Apostelgeschichte 8,29 dazu lesen. Der Geist aber sprach zu Philippus. Welcher Geist ist der Heilige Geist? Tritt hinzu und schließe dich diesem Wagen an. Das finde ich ist eine sehr praktische, voll aus dem Leben gegriffene Anweisung des Heiligen Geistes. Der war unterwegs und der Heilige Geist spricht zu ihm, schließ dich dem Wagen an. Das finde ich total ein Knaller. Den Vers, den finde ich so stark. Warum? Weil das mir zeigt, der Heilige Geist redet und er hört. Wir dürfen das hören und wir dürfen danach handeln. Und deswegen weiß ich auch, der Heilige Geist ist einer, der uns begleitet im Alltag. Der Philippus, der war ja nicht da jetzt irgendwie fromm sortiert unterwegs, der war erfüllt mit dem Heiligen Geist, der hat viel erlebt, auch in diesem Kontext zu diesem Vers, ja, da ist sehr viel passiert. Aber er war unterwegs, das heißt, er saß nicht in irgendeinem Tempel oder in irgendeiner Kirche oder hat irgendeinen frommen Hauskreis gerade gehabt oder irgendwas, sondern er war praktisch unterwegs. Und der Heilige Geist sprach direkt zu ihm. Und wir dürfen das heute, glaube ich, genauso erleben. Und ein anderer Punkt, den wir jeder Mensch bekommen hat, ist das Gewissen. Das Gewissen, das jeder bekommen hat, spricht auch die Sprache Gottes zunächst mal. Ja. Warum? Dafür haben wir es bekommen. Als Grundlage für ein Leben, das nicht wie Raubtiere dann funktioniert oder wie die Wilden, sondern das ist etwas, was Gott in den Mensch hineingelegt hat. Und dieses Gewissen hat sowas wie dieses Steuerrad im Flugzeug. Ich weiß nicht, ob euch das bekannt ist, was da für Funktionen drin sind. Manche Funktionen im Flugzeug sind dazu da, die Leute aufzurütteln und das Leben unkomfortabel zu machen. Dazu gehört dieses Steuerrad. Denn wenn das Flugzeug in eine Schräglage gerät oder praktisch Gefahr gerät, dass die Strömung abreißt, das Flugzeug beginnt in eine unkontrollierbare Flugsituation zu kommen, fängt dieses Steuerrad an, wie wild zu rütteln. Das sagt, hallo, 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 hier, werd wach, du bist in Gefahr. Und das Gewissen ist genau das. Dieses Gewissen kann an dir rütteln und schütteln. Dein Leben kann durcheinander gewirbelt werden. Es kann sein, das ist kein Grund, um zu sagen, oh, mir geht's so schlecht, sondern das ist der Grund zu sagen, Gott, was in meinem Leben läuft denn schief? Bin ich in Schräglage mit meinem Leben geraten? Höre hin, was dein Gewissen dir zu sagen hat. Wenn du spürst, dass da läuft was schepp, dann komm, dann greif wieder zu und bring dein Lebensflugzeug wieder in die stabile Lage. Und wie kannst du das tun? Das Wort Gottes gibt ganz viele, 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 viele Möglichkeiten dazu. Geh ins Gebet, such dir Leute und offenbar dich, sag dir du, das und das in meinem Leben schepp. Mein Leben hängt schief runter irgendwo, an irgendeiner Stelle. Und habe ich vorhin schon gesagt, prophetisches Reden. Klar, ich schätze das sehr, immer in Linie. Ganz wichtig. Welche Reaktionen sind wichtig auf das, was wir hören? Es gibt zunächst mal die ideale Reaktion. Wir hören das und sagen, yeah, okay, sehr gut. So mache ich das, glaube ich, und ich handle danach. Dann ist alles geritzt. Alles gut. Und das ist auch das eigentlich, wie es sein sollte. Denn, meine Augen sind nicht gut. Johannes 5, Vers 24 sagt dazu nämlich, ich versichere euch, wer auf mein Wort hört und dem glaubt, der mich gesandt hat, der hat das ewige Leben. Auf ihn kommt keine Verurteilung mehr zu. Er hat den Schritt vom Tod zum Leben getan. Klare Aussage, da bist du voll im Fluss, da ist alles gut. Andere Möglichkeit, wir hören, folgen aber nicht. Das wäre zum Beispiel, uns gefällt nicht, was wir hören. Da fühle ich mich natürlich bevormundet, wenn ich etwas gesagt bekomme und das ist so, ich habe dann ein ziemlich markantes Beispiel noch aus meiner Kindheit. Da gab es ein Erdaushub von einem Hochregallager, was gebaut worden ist von der Firma Kupferberg, Sektkellerei. Das war ein riesen Erdaushubberg, der da lag. Und wir als Kinder fanden das natürlich sehr cool, ja. Sind da immer hingegangen und haben da gebuddelt und haben da gegraben und haben gemacht und getan. Und da, um da hinzukommen, mussten wir über eine Straße, so eine Landstraße, die hieß unter uns Kindern die Todesstraße. Ja, ganz martialisches Ding war's und jeder fürchtete sich davor. Wir sind aber trotzdem rüber, ja. Und meine Mutter, die hat es irgendwann spitz gekriegt. Da hat die gesagt, Kinder, geht da nicht hin. Wir natürlich als Kinder gedacht, die hatte keine Ahnung, das macht so einen Spaß und so weiter und so fort, ja. Und wir sind dann immer hin, wir haben dann wochenlang gegraben, wochenlang, den ganzen Sommer. Wir haben ein riesen Höhlensystem in diesen Berg reingebuddelt, da innen drin so Räume reingemacht und da haben wir drin gesessen, ganz viele Kinder. Und meine Mutter immer sagt, geh denn, mach das nicht, das ist gefährlich, das ist gefährlich. Und naja, gut. Und eines Tages kamen wir morgens hin, da war das gesamte Höhlensystem alles zusammengebrochen. Eine Riesenmasse an Erde, die oben drüber ja lag, darunter gesackt und die ganzen Höhlen und Gänge waren verschüttet. Und da habe ich damals schon als Kind gemerkt, boah, wenn wir da alle drin gewesen wären, die ganzen Kinder, von dem ganzen Wohnblock damals, und vielleicht 15, 20 Kinder oder was, keine Ahnung, wir wären alle tot gewesen. Alle Kinder wären da verschüttet, schlicht und ergreifend. Ja. Und daran habe ich damals gemerkt, meine Mutter hatte einen großen Weitblick, den ich als Kind nicht hatte. Und ich glaube, auch das heute für uns, wenn wir hören Gottes Reden und er sagt, tu das nicht, mach das nicht. Wenn sein Wort sagt, verhalte dich in der Ehe so. Die Ehe, wenn sie einen bestimmten Rahmen von Gott bekommen hat oder wenn er Regeln aufstellt, dann sind die nicht dazu da, um mich klein zu halten oder mir eine hinten reinzutreten oder so, sondern es ist da, weil Gott hat einen völlig anderen Weitblick, als ich es habe, auch als Erwachsener, weil er hat alles geschaffen, er ist der Schöpfer, er weiß, wie das funktioniert, er weiß, wie wir ticken, er weiß, was uns gut tut und was uns vom Leben wegbringt, uns vielleicht umbringt, ja. Er weiß es. Das heißt, diese Regeln sind dazu da, um uns zu beschützen. Nicht, ja, vielleicht auch manchmal zu begrenzen, aber aus gutem Grund. Weil es uns in die Wahrheit führt. Uns in die Freiheit hinein leitet und lenkt, die wir gar nicht erkennen können. Wir können sie nicht sehen, weil wir so beschränkt sind in unserer Wahrnehmung. Und Hebräer 3, 15 heißt es, aber vergesst nicht das Wort der Schrift. Heute sollt ihr auf seine Stimme hören, verschließt eure Herzen nicht gegen ihn, wie die Israeliten es taten, als sie sich auflehnten. Das steht dreimal in diesem Kapitel, genau dieser Vers, dreimal. Und ich glaube, das ist etwas, was ich damals im Kleinen als Kind getan habe. Ich habe etwas gehört, ich habe gesagt, mir egal, was die Mutter sagt. Und die Folgen hätte ich beinahe selbst zu tragen gehabt. Aber es war Bewahrung bei all dem drin. Ja, Gott hat uns bewahrt, die ganzen Kinder. Das weiß ich heute, ja. Aber das Herz nicht verschließen, das Herz nicht verstocken vor seinem Reden. Sein Reden ist so wertvoll für dein Leben. Es ist so immens wichtig. Und es bewahrt dich vor all den Dingen, die du vielleicht noch nicht mehr erkennen kannst, ja, die noch gar nicht sichtbar sind. Ja. Wir tun das Gehörte vielleicht nicht, weil wir Angst vor Menschen haben. Klar, es bringt oftmals Widerstand. Das Wort Gottes, wenn ich das in meinem Leben umsetze, wenn ich sage, wow, ich habe das gehört, Gott, ja, harte Herausforderung, aber ich setze es um, es bringt Widerstand. Und die Situation von diesem Hebräern, an die dieser Hebräerbrief gerichtet war, war eine nicht so einfache, muss man sagen, denn diese Gruppe der Hebräer war damals, waren ja praktisch die Juden, die Christus gläubig geworden waren. Es waren Menschen, die aus dieser alten, Jahrtausende währenden Tradition oder aus religiösen Handlungen, aus diesem Gesetz herauskamen, die auf einmal etwas, was Gott früher geredet hat, Gott hat ja die Gesetze gegeben, aber auf einmal hörten sie etwas Neues, nämlich von diesem Jesus Christus, der sagt auf einmal, in ihm ist das alles erfüllt. Und diese sogenannten Hebräer, diese Volksgruppe, die erste Generation, die Jesus vielleicht teilweise selbst erlebt haben, die kamen natürlich an den Punkt, sie waren in den Familien und auf einmal sagten sie zu ihren Angehörigen, also okay, Vater vielleicht oder Mutter, du kannst von mir aus in den Tempel gehen, ich gehe nicht mehr mit. Was, du gehst nicht mehr mit? Ja, ich habe von Jesus gehört und Jesus hat alles für mich. Ich halte auch die Gesetze, diese ganzen Regeln des Opfern, und das alles halte ich nicht mehr ein, weil Jesus ist das Opferlamm. Und dann könnt ihr euch vorstellen, ein so tief verwurzeltes, von Gott gesetztes System oder Verhalten, wie sie sich an welchen Regeln sich halten, auf einmal kam ein neues Reden Gottes hinein. Und das war die Situation der Hebräer und auch Heiden, die da zum Glauben kamen. Und sie fielen wieder zurück. Und deswegen wird dieser Brief geschrieben. Warum? Weil sie in diese Tradition zurückgefallen sind. Man vermutet sogar, dass die religiösen Führer und Menschen dort den Vorhang, der zerrissen war, als Jesus gestorben ist, dass dieser Vorhang sogar wieder repariert worden ist, dass die praktisch dieses System wieder zum Leben erweckt haben, obwohl die Gegenwart Gottes hinter dem Vorhang gar nicht mehr da war. Und das ist die Situation dort. Und sie haben so einen starken Widerstand bekommen und hatten das Problem, dass die Stimmen gegen sie laut wurden. Sie wurden ausgeschlossen, sie wurden verfolgt, sie wurden bedrängt und was auch immer. Das zur Folge hat, sind umgekippt und sind in dieses Alter wieder zurückgefallen. Haben das ganze Opfersystem, sie haben gesagt, ja klar, ihr könnt Jesus nachfolgen, aber ihr müsst alles andere wieder einhalten. Und aus Menschenfurcht, aus Angst vor diesen, ist alles das wieder eingeführt worden und sie haben es nicht umgekippt. Und ich glaube, dass was wir hören, wir tun es nicht aus Menschenfurcht, dazu führt, dass du in dein altes Leben wieder zurückfällst. Das greift dich sofort. Sofort greift alles wieder nach dir. Klar, du tust das nicht, was du hörst und hast Angst vor dem. Die Menschenfurcht ist im Grunde genommen ein Beugen unter dem Willen der anderen Menschen. Das ist Menschenfurcht. Wichtig für uns, die wir glauben, halten fest am klaren Bekenntnis zu Christus. Nicht einfach immer ganz klar, weiß ich, aber wir ehren damit Gott. Wir ehren seinen Sohn, wenn wir in dem, was wir hören, unser Bekenntnis dementsprechend ist. Wir stehen dazu. Und wenn sie noch da so sehr an uns nagen, wenn sie an uns zerren und reißen, uns gegen, ich habe das auch erlebt, dass Arbeitskollegen sich über mich, in der alten Firma damals insbesondere, nicht in der jetzigen so, sondern in der alten Firma, da haben die meine ganze Werkbank mit pornografischen Bildern zugehängt und so weiter, weil ich zu Christus mich bekannt habe. Das war gepflastert von so Sachen und die haben mich richtig unter Druck gesetzt. Ich habe aber gemerkt, ich ehre Gott damit, auch wenn das bedeutet, es tut weh immer wieder mal. Ja, wir werden in dem Sinn hier nicht verfolgt mit einer Pistole am Kopf oder irgend sowas. Aber es ist eine andere Art. Es ist ein das System oder die Tradition verfolgt uns hier. Du brichst aus, wenn du Christus nachfolgst, brichst du trotzdem aus einem System aus. Ja. Und diese Menschenangst, Menschenfurcht gilt es auszuradieren. Die schmeißt sie weg. Es ist ein Entschluss, es ist nichts, ich glaube noch nicht mal, das ist etwas, was Gott in dir irgendwie umkrempelt oder sowas, sondern du entschließt dich und du musst einen Moment haben, in dem du sagst, jetzt ist Schluss damit. Aus. Ich bekenne mich zu dem, der alles für mich getan hat. Das ist der Moment, an dem diese Veränderung geschieht. Es ist nicht, du kannst nicht, da zitterst du vor den Leuten und erwartest, dass jetzt Gott auf einmal deinen Mund aufmacht. Nein, sondern es ist ein Entschluss. Du sagst, ich bekenne mich zu diesem Christus. Ja. Nicht leicht, ich weiß das. Und ich stehe auch im Leben und weiß, wie das sich anfühlt manchmal. Ja. Ich könnte noch ein paar Dinge bringen, noch einen letzten vielleicht. Wir hören, aber wir reagieren nicht. Das ist nochmal eine ganz merkwürdige Geschichte. Als ich damals Dani den Eheantrag gemacht habe, als ich gesagt habe, oh, ich will dich heiraten, da habe ich damals, ja, so, habe ich ganz schön, so, da habe ich noch in Galgesheim gewohnt, habe ich mein Wohnzimmer total schön, also aus meiner Sicht schön, ich weiß nicht, ob sie es schön fand, aber ich fand es schön. Da habe ich so die Decke abgehängt mit so einem riesen Tuch und so und habe da schön mit Kerzen und was weiß ich alles, habe 100 Rosen gekauft und also riesig und so ein Strauß, ich wusste es gar nicht, wie viel das ist, aber es war so irgendwie, ja. Und habe das so schön gemacht, wie es mir möglich war, wie ich dachte, dass sie das schön findet, ja. Und dann kam sie und dann hatte ich auch schön Kleidung irgendwas an, so, ja, und damals hatte ich noch keinen Geschmack, aber das ist egal. So, und sie kam dann habe ich gesagt, ich liebe dich, willst du mich heiraten? Und hatte einen Ring dabei und so weiter. Und jetzt stellt euch mal vor, sie hört das, lächelt, nett. Keine Reaktion. Und dann wird sie aufgehen und sich bedanken und sagen, das war jetzt aber ein schöner Abend mit dir, tschüss. Wisst ihr, was das ist? Das ist eine Reaktion, die ich bei mir oft selbst beobachtet habe. Ich sitze in einem wunderbaren Gottesdienst, total gesalbten Veranstaltung und ich höre das Reden Gottes, der Heilige Geist spricht, das Wort kommt so stark in mein Herz hinein. Meine Reaktion ist keine. Ich lächle und freue mich. Dann gehe ich raus und sage, danke Gott, das war ein schöner Gottesdienst. Du hast vielleicht in deinem Sinne, danke Gott für das Tolle. Aber was deine Reaktion ist, keine. Es ist also wichtig, dass das, was du hörst, in dem Moment etwas mit dir macht, dass du es zulässt, dass es dich verändert, dass das Herz berührt wird, dass dein Geist anfängt, das aufzunehmen und dass es dich hinzieht zu Gott, dass du eine Veränderung in deinem Leben zulässt. Und dann, wenn du diese Veränderung nach dem Gehörten zulässt, dann ist der Moment gekommen, wo du sagen kannst, danke Gott für das Tolle, Schöne, was du in mein Leben hineingepflanzt hast, was mich verändert hat. Und ich glaube, dass diese Reaktion, das ist eine sehr stark verbreitete, fromme Reaktion. Ich höre was, lächel nett, hab ein christlich frommes, erlöstes Gesicht und sag danke. Aber das ist zu wenig. Denk mal drüber nach. Ich will keinen jetzt angreifen oder sowas damit. Aber ich glaube, das ist etwas, was dich bewegen darf jetzt, ja. Weil es mich selbst, oft, ich habe jetzt in der Vorbereitung, hat mich selbst betroffen gemacht, wo ich drüber nachgedacht habe und habe gedacht, puh, wie oft habe ich das so gemacht? Wie muss Gott empfunden haben, als er sowas Wertvolles in mein Leben hineingesprochen hat? Und ich habe gesagt, danke Gott für diese tolle Veranstaltung. Ich kann mir richtig vorstellen, wie Gott sagt, hallo, darum ging's nicht. Es geht um mehr. So, versteht ihr das, was ich sagen will? Und Gott sagt dazu noch etwas. Ständig lassen sich von ihren eigenen Wünschen irre leiten. Aber zu begreifen, welche Wege ich sie führen will, dazu waren sie nicht imstande. Das sagt er. Zwar erstmal zu dem Volk Israel, was 40 Jahre in der Wüste rumgeirrt ist, ja. Aber es betrifft letztendlich auch uns, weil die Herzenshaltung, es waren genauso Menschen wie du und ich, und die Herzenshaltung ist nicht anders. Und lass es zu, dass das Gehörte dich verändert. Wir haben in Deutschland das Problem, dass diese vielen Stimmen, die vielen Stimmen, oft nicht wirklich hilfreich sind und dass das, was uns bewegt, dass das oftmals die falschen Sachen sind. Der Maßstab bleibt das Wort Gottes. Alles muss sich dem unterordnen. Und es hört sich vielleicht ein bisschen krass jetzt an, aber alles, was dich weglotst von dem, was Gott zu sagen hat, was sein geschriebenes Wort sagt, ist per dem, wie es wirkt, antichristlich. Es hat einen antichristlichen Geist in sich, denn alles, was dich von Christus wegbringt, ist gegen Christus. Alles, was ich davon wegziehen will, ist gegen Christus, antichristlich. Und Deutschland ist an sich wirklich, ich finde, es ist ein tolles Land. Ich lebe gern hier, wirklich. Ja, das ist wirklich, Amen, ja, so ist es. Und wir sind sehr, sehr gesegnet weltweit, das ist bekannt, ja. Und es ist auch ein großer Segen, glaube ich, den Gott hat für dieses Land, ja. Aber ich glaube, es ist wichtig, dass wir da unseren Stand einnehmen, dass wir die Wahrheit aussprechen, dass das, was sich entwickelt, also auch diese, zum Beispiel diese Ehegeschichten, und da gibt es ja noch viel mehr andere Sachen, dass wir unseren Stand einnehmen und sagen, wir stehen ein für das, was wir gehört haben, die Wahrheit, dass wir diesem antichristlichen Geist gegenwirken. Warum? Weil es kann kein anderer machen. Ja, es kann kein anderer machen. Wer nicht mit Christus, wer nicht in der Nachfolge Christi steht, wer nicht Christus kennt, ihn lieb hat, wer nicht eine Beziehung mit ihm, einen Bund mit ihm hat, wie soll der antichristischen Geist gegenhalten? Das geht nicht. Das heißt, wir als Leib, als Gemeinden, also nicht nur jetzt hier unsere FCG, sondern der Leib Christi, die Gemeinden, die Christus nachfolgen, die eine lebendige Beziehung mit ihnen haben, die sind aufgefordert, die Wahrheit zu bekennen. Mehr denn je, in dieser Zeit umso mehr. Denn die Fülle an anderen Dingen ist gewaltig, ist enorm. Ja. Und wie gesagt, ich habe auch leider, muss sagen, auch mit Christen schon sehr, sehr, ja, unschöne, für mich schwierige Gespräche geführt, denn dieser Geist, auch dieses, ihr Christen müsst doch tolerant sein. Die Bibel sagt doch, sei tolerant und so. Ja, klar. Das höre ich immer wieder. Was dann dazu führt, dass oftmals auch Christen diesen Gedanken haben, wir Christen müssen alles akzeptieren, wir müssen alles tolerieren und wir müssen alles lieb haben. Ja, so Liebe, alles und jeden und jede Aussage und Liebe, auch die fürs Völlige, so dieses verliebt in alles, ja, so irgendwie. Und aber ich glaube, dass es nicht so ist, sondern dass wir bei der nächsten Liebe viel mehr bewirken, wenn wir den Leuten die Wahrheit sagen. Wenn ich nur um jemand anderen gut zu sein oder so, ihn einfach laufen lasse, da tue ich ihm doch nichts Gutes, da liebe ich ihn doch nicht, sondern wenn jemand an der Klippe steht und sagt, oh, lauf doch noch mal einen Meter, du wolltest doch noch einen Meter laufen, ja, und da tue ich ihm doch nichts Gutes, sondern wenn ich hingehe und sage, halt, hier ist Stopp und nehme ihn zu mir und ziehe ihn vielleicht von seiner Spur, Dann habe ich ihm Liebe bewiesen und nicht anders. Wenn ich ihn laufen lasse, ja, nur weil er es so will, ja. Und ich habe leider wirklich, ich habe mit vielen Christen schon gesprochen, die gerade was auch Sexualität und Ehe und diese ganzen Sachen, die jetzt ganz stark, diese Gender-Geschichten, von denen man immer wieder hört, ja, die ja dazu angetan sind, das christliche Ehebild zu demontieren, das, was die Bibel davor vorgibt, weil es auch ja ein Spiegelbild ist von Christus zur Gemeinde, ist die Ehe. Das muss man, deswegen ist das ein ganz, ganz heikles Thema, finde ich zumindest, weil es demontiert genau dieses Spiegelbild. Und dass viele Christen das nicht erkannt haben, dass die Richtung, in die es da geht, absolut wieder göttlich ist. Und das muss man ganz klar bekennen. Und das sind noch viele andere Themen. Lasst sie einfach jetzt mal so auf euch wirken, was ich da gesagt habe. Am Schluss von all dem, was ich euch noch zu sagen habe, ist noch ein kleiner Vers aus der Bibel, 2. Timotheus. Ist es das? Ich hoffe es. Nee? Wohin habe ich denn da geschaltet? Nirgendwohin geschaltet. Egal, ich lese so vor. Denn es kommt eine Zeit, da werden die Menschen der gesunden Lehre des Evangeliums kein Gehör mehr schenken. Stattdessen werden sie sich Lehrer aussuchen, die ihren eigenen Vorstellungen entsprechen und die ihnen das sagen, was sie hören möchten. Was sie hören möchten, das sagen diese ganzen Stimmen. Sie suchen sich diese Sachen, die ihnen die Ohren kitzeln, ja. Und das Wort Gottes sagt ganz klar, dass in dieser Zeit, ich glaube, wir stehen in dieser Zeit, wo das genau passiert, weil es so leicht ist, sich alle Stimmen reinzuziehen, weil es so leicht ist, sich die Stimmen zu holen, die man hören will, weil es aber auch umso mehr auch schwer ist, die gesunde Lehre praktisch zu leben und in dem zu stehen. Das, was gut ist, was von Gott ist, das ist, wird auch nicht leichter, da drin zu stehen. Und umso mehr ist es wichtig, Gehör zu schenken auf das, was von Gott ist. Und zusammenfassend nochmal ganz kurz. Jesus Christus ist unser guter Hirte, dem die Schafe folgen, die wir seine Stimme hören. Er leitet uns in alle Wahrheit und das Leben. Er ist der einzige Weg. Wir halten fest am Bekenntnis zu Jesus Christus und Gottes Maßstäben. Menschenfurcht schmeißen wir raus und lassen die Furcht Gottes in unser Leben hinein. Wir unterscheiden und lernen zu unterscheiden. Denn der antichristliche Geist kommt oft schön und bunt daher. Das ist wirklich, ist leider so. Der kommt oftmals viel schöner und bunter daher als das, was wir zu sagen haben. Das, was wir sagen, ist die Wahrheit. Und das andere ist mir verpackt oftmals in Glanz und Glory und schöne Augen und schönes, all bunt und schön. Aber deswegen gilt es zu unterscheiden und das wollen wir lernen. Denn alles andere führt am Ziel vorbei. Und nochmal zum Schluss, wer Ohren hat zu hören, der höre. Amen. Amen. Ja. Eins noch. Habt ihr gedacht, jetzt ist Schluss? Nee. Ich brauche meine Bibel. Das ist ein Schnipsch. Gar nicht so in meinem Konzept drin. Es fällt mir aber jetzt gerade so von Gott her nochmal ins Herz. Ich glaube, dass vielleicht manch einer da ist, der sagt, ja, das ist, ich möchte das auch in meinem Leben so erleben. Aber es ist schwierig, das für mich zu greifen irgendwie, ja. Und in Hebräer 6, da steht ab Vers 18, ich lese es ganz, ganz komplett vor, weil ich glaube, es sehr wichtig ist. So sollten wir durch zwei Zusagen, die nicht wanken, denn es ist unmöglich, dass Gott lügt, einen starken Trost haben, die wir unsere Zuflucht dazu genommen haben, festzuhalten an der angebotenen Hoffnung. Diese haben wir als einen sicheren und festen Anker unserer Seele, der auch hineinreicht bis in das Innere hinter dem Vorhang. Da hinein ist der Vorläufer für uns gegangen, Jesus, der ein hoher Priester geworden ist in Ewigkeit nach der Ordnung Melchisedeks. Gott hat mir das so aufs Herz gelegt. Es war damals sehr bekannt, dieses Wort Vorläufer. Dieser Vorläufer, das ist für uns total abstrakt, hat keine Vorstellung. Das Wort, was da verwendet wird, ist Prodromos, heißt das. Und dieser Prodromos, das war damals in der Schifffahrt sehr bekannt. Ein großes Schiff, das wertvolle Fracht oder sonst was hatte, viele Leute drauf, kam, wenn es schwere Wetter waren und so weiter, zum Hafen, hatte keine Möglichkeit, aus eigenen Mitteln in den Hafen einzulaufen. So hatte dieses Schiff einen Prodromos dabei. Das war ein kleines Ruderboot, ein Vorläuferboot. Und an diesem Prodromos war ein Seil befestigt. Und diese Ruderer sind mit diesem Seil im Schlepp in den Hafen vorgerudert. Und haben dieses Seil festgehalten mit allem, was sie hatten. Das war das Wichtigste überhaupt. Dieses Seil musste in den Hafen. Und an diesem Seil war ein mehrzackiger Anker. Das heißt, da steht hier Anker. Ich habe es vorhin vorgelesen. Ich glaube, das Wort Anker ist eigentlich nicht ganz richtig. An der Stelle sollte eigentlich sowas wie ein Haken, wie so ein Enterhaken sein. Und die sind mit diesem Seil im Schlepp bis in den Hafen rein, haben das an einem festen Ort eingehängt. Und dieses Vorläuferboot hatte keine andere Aufgabe, als sicher zu verankern. Und egal was da kam, sie wussten, wir müssen das tun. Und dann dieses große Schiff zog sich an diesem Seil in den Hafen hinein, in den sicheren Hafen, da wo der Vorläufer hingefahren war. Dieser Prodromos ist dahin. Und dann, was waren sie? Das große Schiff war sicher im Hafen angelangt und dort wurde es festgemacht mit den Seilen. Und es war sicher für alles. Wäre es nur ein Anker gewesen, draußen auf dem Meer, in tobender See, ein Schiff, was auf hoher See ankert, ist dem Untergang preisgegeben. Es ist nicht der Anker, sondern dieser Anker, der Vorläufer, ist der ins Allerheiligste zu Gott hineinreicht. Das sagt das Wort Gottes. Und wenn du sagst, ich möchte das, ich möchte diesen Gott kennenlernen, ich möchte seine Stimme hören, ich brauche Führung und Leitung dahin, wo es sicher ist. Ich möchte in diesen 1000 Stimmen nicht mehr hin und her gerissen werden, sondern ich will fest sein an diesem Vorläufer Jesus Christus, der mich ins Allerheiligste bis zu Gott hineinzieht. Dann solltest du das, was du jetzt gehört hast, sollte etwas mit dir machen. Nämlich sagen, hier bin ich, ich will diesen Christus kennenlernen. Warum? Ich habe ihn kennengelernt damals. Ich war in einer anderen Situation als heute, aber ich habe dieses Seil gegriffen und ich habe gesagt, diesen Jesus, den will ich. Ich will hören, was dieser zu sagen hat für mein Leben. Und deswegen möchte ich ganz bewusst sagen, wer diesen Jesus als festen, sicheren Anker, als Halt, der bis ins Allerheiligste hinter den Vorhang reicht, da wo Gott ist, wer das haben will, der darf sagen, ich will das tun, so wie ich es einmal gemacht habe vor vielen Jahren und ich keine Sekunde bereut habe seitdem. Ich liebe mein Leben mit diesem Christus, ich freue mich an allem, was mir begegnet. Dieses Leben ist es wert zu leben. Warum? Weil es in die Ewigkeit hineinführt und bis ins Allerheiligste festgemacht ist. Amen. Ja. Wer möchte das tun, der darf seine Hand jetzt heben und alle anderen werden sagen, Amen, so sollst du es machen. Weil ich habe das getan und ich glaube, es ist das, was für dich wichtig ist. Es ist nichts für mich, es ist nur für dich und es macht dich fest da, wo der feste Anker ist, nämlich dort, wo Gott ist. Amen. Ja. Amen. Ja. Wir schließen die Augen. Und ich möchte wirklich, wenn du merkst, es hat dich im Herzen berührt, es hat etwas mit dir gemacht, dann darfst du deine Hand heben und sagen, ich möchte dort mein Leben festmachen, wo es keiner mehr wegreißen kann. Da, wo dieser feste Halt ist, da möchte ich mein Leben festmachen. Wer das will, darf seine Hand heben und ich werde für dich beten und möchte ja, dich segnen und möchte dir alles das zusprechen von Gott, was er für dich hatte. Ja, Dankeschön, sind doch einige Hände, die sich da heben und ich glaube, das ist eine sehr, 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 sehr wichtige und gute Entscheidung für dich. Jesus, Herr, segne du diese Menschen, die jetzt ihre Hand gehoben haben. Herr, in deinem wunderbaren Namen ist unsere Rettung. In deinem wunderbaren Namen ist alles verborgen, was für unser Leben Bedeutung hat. Herr, in dir ist das Leben, die Wahrheit und alles das soll jetzt auf diesen Menschen sichtbar werden. Es soll in dem Leben dieser Menschen sichtbar werden. Und die ganze Gemeinde betet jetzt mit mir dieses Gebet und ihr, die ihr eure Hände gehoben habt, betet einfach mit. Es ist euer Gebet, es ist euer Schritt hin, dahin, wo dieser Jesus sich festgemacht hat für euch. Und alle anderen beten mit. Lieber Jesus Christus, ich danke dir dafür, dass du für mich alles erlangt hast, dass du für mich ans Kreuz gegangen bist, dass du dort für mich alle meine Schuld getragen hast. Aber dass du nicht am Kreuz geblieben bist, sondern dass du auferstanden bist. Und mit dir zusammen stehe ich auf zu neuem Leben. Und nichts wird mich jemals wieder aus deiner Hand reißen können. Ich nehme dieses neue Leben aus deiner Hand und lege dir mein altes Leben hin. Amen.